Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir wollen heute über wahrscheinlich eins der unangenehmsten Themen beim Elektroautofahren reden, nämlich ums Laden. Und das Laden selber, das wissen wir, die meisten Elektroautofahrer, ist eigentlich gar nicht das Ding, aber das Bezahlen, weil niemand gibt gern Geld aus. So ehrlich müssen wir sein. Und deshalb laden ja auch die meisten Leute am liebsten zu Hause oder vielleicht sogar beim Arbeitgeber. Und warum? Weil es am günstigsten ist. Aber es ist nun mal so, nicht jeder hat die Chance auf eine eigene Wallbox und kann daheim laden oder eben im Geschäft. Und deswegen bleibt für viele einfach nur die Möglichkeit des öffentlichen Ladens. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach hinten gucken im Jahr, dann stellen wir auch schon fest, da ist echt viel passiert. Die Preise fahren Achterbahn, es geht rauf, manchmal geht es sogar runter und keiner weiß so richtig, warum. Und dann haben auch noch sehr, sehr viele dieser Ladesäulenbetreiber, beziehungsweise vor allem für den Kunden relevant, auch die, die Ladekarten, die Lade-Apps und Co. anbieten, ganz neue, teilweise nicht mehr ganz so einfache Preisstrukturen und Tarifsysteme auf den Markt gebracht. Und woher das kommt und wie sich vielleicht dieses Thema mit diesen komplizierten Preisen in Zukunft lösen lässt, damit beschäftigt sich unser heutiger Gast, Felix Blum, der schon ziemlich lange in diesem ganzen Ladesäulen-Business ist. Und mit dem wollen wir heute besprechen, wer denn da überhaupt eigentlich alles Geld verdient zwischen diesem Auto, dem Windrad vielleicht sogar und all der dazwischen, wer dazwischen hängt. Und genau das wollen wir mit ihm besprechen. Deswegen, hallo Felix, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit für uns nimmst.
Ja, hallo Luca, freut mich, dass ich hier sein darf.
Felix, du hast das Startup EVPay gegründet und ihr wollt ein bisschen, naja, die Preistreiber vielleicht aus dieser Wertschöpfungskette rausziehen. Aber bevor wir darüber im Detail reden, kannst du dich vielleicht kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, damit wir dich ein bisschen kennenlernen dürfen.
Ja, also ich werde mich kurz fassen. Also ich bin Felix Blum, bin jetzt 37 Jahre alt, aus der Nähe von München, Vater von zwei Kindern, wird auch, ich sag mal, bei meiner Motivation gleich nochmal wichtig. Ich bin seit knapp 10-12 Jahren mittlerweile in der Elektromobilität unterwegs, habe bei einem Payment Terminal Hersteller angefangen, dort erste Ladestation bei Payment Terminals ausgestattet, unter anderem. Da gab es, ich sag mal, einen größeren gesundheitlichen Zwischenfall bei mir. Ich hatte eine Nierentransplantation, während meine Frau schwanger war, mit unserem Sohn. Wir haben kurz davor geheiratet. Und die Transplantation, ich sag mal, war eine knappe Sache, die OP. Und ich habe neben E-Mobilität auch Firmen oder Industrien betreut, wie Tabakautomatenbetreiber und Hersteller. Und habe mir gedacht, Mensch, ist das eigentlich das, was du weiterhin machen willst? Gab es so eine Sinnesfrage mal. Und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich möchte ich mehr in die E-Mobilität auch immer die Barriere dort hemmen, die es gibt, und habe mich, ich sag mal, schon von Anfang an irgendwo auf der Akzeptanzseite an der Ladestation gesehen. Mhm. Habe dann zu einem Ladesäulenhersteller direkt gewechselt. Das war die Volvi GmbH. Habe dort meinen Mitgründer jetzt auch kennengelernt. Habe bei der Volvi GmbH zusammen mit Kollegen die ersten Payment Terminals in Ladestationen integriert. Ich war dann aber relativ schnell mehr auf der Software-Seite, habe ein Ladesäulen-Management-System aufgebaut. Wir waren damit auch relativ erfolgreich, haben große Betreiber gewonnen als kleines Unternehmen, sind dann von der Compleo akquiriert worden, was sehr spannend war. Und die Compleo hat noch eine weitere Firma gekauft, und zwar die Innogy E-Mobility Solutions. Und wir hatten in der Compleo relativ schnell 5 Ladesäulen-Management-Systeme. Wurde dann eine eigene Tochter gegründet, die Compleo Charging Software GmbH. Jetzt heißt sie neuerdings Valence, das ist ein cooler Name. Dort war ich als CTO tätig und hatte die interessante Aufgabe, aus 5 Ladesäulen-Management-Systemen 1 zu machen. Habe da, ich glaube, ganz gute Ansätze gegeben, weil man kann sich nicht alle Systeme leisten. Aber auch da war dann mal wieder irgendwo eine private Fragestellung. Mensch, wie viel Zeit will ich in der Arbeit verbringen und wie viel Zeit habe ich für Frau und Kinder? Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann 2 Kinder. War irgendwo von Sonntag bis Samstag in Dortmund, dann kurz übers Wochenende zu Hause. Hat sich auch nicht wirklich vereinbaren lassen. Und so bin ich wieder zurück in die Heimat, in die Münchner Region. Mhm. Und hatte dann die Idee, eine eigene Firma zu gründen, zusammen mit meinem Mitgründer, dem Dominik. Wir haben noch zwei weitere Gründer dabei, das ist der Oliver und mein Vater, um eben die Barrierefreiheit an den Ladesäulen zu reduzieren, die Komplexität beim Payment rauszunehmen. Wie wir das genau machen, glaube ich, da können wir jetzt dann auch noch detaillierter drauf eingehen.
Weil du gerade Barrierefreiheit sagst, ich glaube, da müssen wir jetzt den einen oder anderen auch bremsen in den Erwartungen. Es geht nicht um die Barrierefreiheit beispielsweise, die ein Rollstuhlfahrer ja auch, wenn er Elektroauto fahren will, sondern es geht tatsächlich um die technische Barrierefreiheit heute.
Genau.
Wobei die ja auch auf jeden Fall ein Riesenpunkt ist für alle. Egal, ob jetzt supermobil oder nicht.
Ja. Auch die andere Barrierefreiheit hat tatsächlich bei uns Einfluss, ja, bei dem, ich sage jetzt mal, Gerät, das wir ausgewählt haben, um in den Markt zu gehen. Auch da gibt es unterschiedliche Payment Terminals, welche, die sind Touchscreen only, ja, und es gibt welche, die haben noch ein haptisches Tastenfeld. Auch hier haben wir uns, ich sage mal, für Barrierefreiheit entschieden. Und tatsächlich ist vielleicht nicht das super Hightech, großer Screen, aber es ist das Gerät, was am zuverlässigsten funktioniert, wo auch wirklich jeder sich zurechtfindet.
Da kommen wir, denke ich, gleich noch drauf. Ich würde noch ein bisschen auf diese Vergangenheit blicken wollen. Ich habe gelesen, von 2019 bis 2023 bei Compleo. Du hast schon selber gesagt, du hast dann da diese Software Stricke versucht zusammenzuführen. Ja. Wir sehen es in der Autoindustrie gerade, wie schwer sie sich tut, aus vielen Software-Systemen eins zu machen oder sich die Kirschen rauszupicken, um dann das beste System zu haben. Wie siehst du das denn? Kann das überhaupt klappen oder müsste man nicht eigentlich immer ein Erase-All machen und alles komplett neu machen? Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich bei der Software, auch bei der Hardware, beim Processing und sowas, so viel so schnell entwickelt. Und man die alten Systeme immer alt sind, sobald sie da sind.
Es ist de facto genau das, was wir gemacht haben. Also wir haben drei Systeme wirklich beschlossen, die führen wir nicht weiter. Das waren jetzt nicht die relevantesten Systeme. Mhm. Dann gab es zwei Plattformen, die in der grundsätzlichen Ansatz, ja, was macht der Betreiber selbst, was macht er nicht, was kann er, was darf er, sehr unterschiedliche Ansätze hatten. Da wird es natürlich schon schwierig, das zusammenzubringen. Auch hier haben wir uns dazu entschlossen, die Themen in einer der Plattformen, in der leistungsfähigeren und in der zukunftstauglicheren, nachzubauen, ja, um auch dann die alte Plattform, ich sag mal, fallen zu lassen. Mhm. Weil komplett unterschiedliche Systeme zusammenzuführen, ist wahrscheinlich viel mehr Aufwand, als es in einer anderen Plattform nachzubauen. Also wir haben uns wirklich zu dem radikalen Schritt entschieden, de facto 4 von 5 Plattformen einzustellen und die leistungsstärkste und zukunftstauglichste weiterzuführen und die fehlenden Services dort nachzubauen, weil wir haben sehr viele Kunden mit unterschiedlichen Interessen, vom kleinen Betreiber, der vielleicht immer eine Ladestation hat, damit nichts zu tun haben wollte, bis hin zu großen Konzernen, die mehrere hundert, mehrere tausend Ladestationen haben, die vielleicht viel mehr selbst machen wollen. Und das sind natürlich Kundengruppen, alle sind relevant. Ja? Man wollte auch nicht auf den kleinen einzelnen Betreiber verzichten, weil die sind wichtig, auch für die E-Mobilität. Weil es mir wichtig ist, irgendwo an einem Restaurant zu laden, wo man vielleicht was essen geht. Und so kam dann der Schritt, beide Plattformen, ich sag mal, weiterlaufen zu lassen, weiter zu pflegen, aber verstärkt die Entwicklung in einer der Plattformen voranzutreiben, um eben die fehlenden Services dort nachzubauen.
Ja. Jetzt hat es bei Compleo, wie wir schmerzlich wissen, lesen, hören mussten, nicht ganz so super geklappt am Ende mit all den, du hast vorhin schon gesagt, ihr wurdet akquiriert. Compleo hat ja noch weit mehr gekauft als euch und noch ein paar andere und ist relativ groß gewachsen. Wenn du auf die Zeit zurückschaust, was empfindest du da?
Gemischte Gefühle. Ja, also irgendwo, man war in einer starken Aufbruchsstimmung. Es gab, muss man auch sagen, sehr viele Förderungen. Man hat sich irgendwo auf eine Beständigkeit dort auch verlassen. Und es hat, muss ich sagen, auch sehr viel Spaß gemacht. Es gab dann unterschiedliche Faktoren. Ja, ich glaube, ein harter war wirklich, dass auch Förderungen, auf die man im Konzern stark gesetzt hat, und da war mit Sicherheit nicht die einzigen, sich stark konzentriert hat mit der Produktplattform, dann waren die Förderungen weg, die Nachfrage ist eingebrochen, man war ganz anders aufgestellt. Das, glaube ich, ist auch so die Riesenhürde, in so einem sich schnell entwickelnden Markt ausreichend Leute zu haben, nicht zu viele, nicht zu wenige. Und da war die Compleo vielleicht zu groß, ja, also um sich dann auch mal durch eine Krisenzeit tragen zu können.
Okay, das war auch mein Eindruck. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Compleo vielleicht ein bisschen, ja, die Ziele auch zu groß gesteckt waren und dann auch die Versprechen, die man anderen Leuten gegeben hat oder anderen Beteiligten, eben auch ein bisschen drüber rausgeschossen sind.
Ja. Ich meine, man muss auch sehen, also man hatte Jahre, man hat den Umsatz irgendwie kontinuierlich verdoppelt, ja, manchmal sogar verdreifacht in manchen Bereichen. Und es ist dann eine brutale Gratwanderung, dass Mitarbeiter nicht in, ich sage jetzt mal, wirklich im Burnout laufen, weil sie überlastet sind, dass man genug Leute findet, um das Wachstum auch die nächsten Jahre irgendwo, so wie man geplant hat und auch die Erfahrung hatte, sich schaffen zu können. Ja.
Ja.
Und wenn man dann natürlich irgendwo in die entsprechende Skalierung geht und der Markt wegbricht, was stellenweise passiert ist, dann kann das fatale Konsequenzen haben, was wir erlebt haben, was, glaube ich, auch andere in der Branche stellenweise erleben, und was auch nicht immer einfach vorherzusehen war.
Ja, ja. Ja, ich meine, wir sehen es ja auch, also es sind ja jetzt mehrere Ladesäulenhersteller dann irgendwie an die Wand gefahren. Ich glaube, das jüngste Beispiel ist jetzt tatsächlich die Kollegen aus Wildau, mit denen wir auch schon einen Podcast hatten von Me Energy, die diese Ladesäule gebaut haben mit den zwei Verbrennungsmotoren drin, die ich persönlich super spannend finde.
Ja,
also rein von der Technik allein schon, mega cool, mit diesen hochverdichteten Motoren. Aber was ich gerade, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin bei deiner Erzählung, war, dass du gesagt hast, dass du zu viel gearbeitet hast im Konzern, wo man sonst immer denkt, da gibt es dann Tarifverträge und Stunden und alles ist irgendwie cool. Und dann sagst du, ja, dann gründe ich doch mal ein Startup. Und die meisten Leute, die ich kenne, die ein Startup gründen, sagen, so, und jetzt ist mein Leben vorbei, also mein Privatleben und ich bin nur noch in der Firma. Deswegen,
also
spannende Idee. Aber echt jetzt?
Ja, ich muss sagen, es gab einen Schritt dazwischen. Ich hatte noch, was waren es, 5 Monate ein Anstellungsverhältnis bei einer Firma in München, wo ich mir gedacht habe, da trete ich einen Schritt zurück und einen Schritt ruhiger. Aber irgendwo, ich brenne für die Branche, für die Industrie und habe dann immer gemerkt, so, boah, irgendwie, das ist es auch nicht, ja. Also nicht mehr an, ich sage jetzt mal, vorderster, ich will jetzt nicht sagen Front zu stehen, in vorderster Reihe zu stehen, irgendwo auch mal so die eigenen Gedanken durchsetzen zu können und das nicht mehr haben zu können, war dann auch nicht das Richtige. Ja? Ich meine, das war ein cooles Unternehmen, aber ich habe gedacht, irgendwie für mich vielleicht auch der falsche Schritt gewesen. Und meine Frau hat mich auch, ich glaube, kurzzeitig für verrückt erklärt, als ich mit der, die um die Ecke kam, zu sagen, du Schatz, 70 Stunden in Dortmund, Wahnsinn, jetzt mache ich 70, 80 Stunden hier in München. Aber ein Faktor war anders. Es war, ich sage jetzt mal, nicht mehr so weit weg von zu Hause. Ja, gerade am Anfang, es war halt wirklich so klassisch bei mir halt im Keller, nicht in der Garage. Und ich habe vom Familienleben viel mehr mitbekommen, was mir einfach wichtig ist, ja. Und das war, ich sag mal, einer der Treiber. Und der zweite Treiber, da kann man auch ehrlich sein, man macht es auch mehr für sich selbst, ja. Es ist jetzt nicht irgendwo der Konzern, wo es, ich sag mal, für Aktionäre ist und große Anteilsinhaber, sondern so beim Startup, man denkt sich so, hey, ja, also wenn es klappt, profitiere ich auch von oder vielleicht auch über die nächsten Generationen in der Familie. Das war natürlich was so ein bisschen mitgeschwungen hat, was ich sag mal auch gerade im Privaten vielleicht die Akzeptanz erhöht hat. Aber halt auch so dieses, ich wollte gewisse Dinge schon immer so machen. Ja, gerade was die Akzeptanz und die Bezahlmöglichkeiten an der Ladestation angeht, wo ich glaube, einige Marktteilnehmer schlichtweg nicht das Interesse haben, weil sie Marktanteile vielleicht verlieren werden. Ja, ich glaube, sie werden prozentual verlieren mit dem Markt, wenn er wächst. Sie werden deshalb nicht weniger Umsatz machen im Vergleich zu dem, was sie jetzt machen. Und da war dann natürlich manchmal auch früher das Interesse der Firma und des Konzerns nicht da, weil man diese Firmen als Kunden hatte. Und wo es auch immer notwendig war, mal so einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt hier ein weißes Blatt Papier, da fangen wir an mit dem Fokus und haben keine, ich sag mal, unterschiedlichen Interessenslagen in der Firma, wo man intern, ich sag mal, erstmal lange in eine Diskussion geht, traut man sich das, wenn wir das machen, wen verliert man alles, wen stößt man vielleicht auch vor den Kopf.
Werbung.
Der Porsche Macan zählt zu den beliebtesten Autos in der Kategorie SUV und Geländewagen. Das hat nicht zuletzt wieder die Best Cars Leserwahl gezeigt, bei der er von seinen Fans in diesem Jahr auf Platz 1 gewotet wurde. Damals noch mit dem Verbrenner. Sein Nachfolger steht aber längst in den Startlöchern und hat nicht nur seine 4- und 6-Zylinder gegen 1- bis 2 E-Maschinen getauscht, er hat auch sonst mächtig zugelegt. Und zwar im besten Sinne. Denn der neue Macan Turbo bringt mit bis zu 639 PS fast 200 PS mehr mit als das bisherige Topmodell. Und das maximale Drehmoment hat sich mit 1130 Newtonmetern mehr als verdoppelt. Dank 800 Volt Technik, effizienten Antrieben und großem Akku fährt der neue Macan auch richtig weit. Insgesamt bis zu 641 Kilometer, bietet mehr Platz im Innenraum als der Vorgänger und hat die neueste Infotainment-Generation auf Android-Basis an Bord. Was es sonst noch über den SUV-Liebling unserer Leser und seinen vollelektrischen Nachfolger zu wissen gibt, erfahrt ihr auf automotorundsport.de. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Damit kommen wir jetzt ja eigentlich relativ schnell schon zu eurer Idee, was ihr dann machen wollt mit EVPay. Da müssen wir dann aber relativ tief in diese ganze Materie der Wertschöpfungskette eintauchen. Und damit wir alle wissen und alle Zuhörer und Zuschauer irgendwie auf gleichem Stand sind, dann ist es einfacher am Ende. Wäre schön, wenn wir nochmal kurz durchgehen könnten, wie das alles funktioniert. Weil die meisten E-Autofahrer haben ja in dieser ganzen Kette im Wesentlichen aktiv Kontakt mit der Ladesäule, weil sie das Kabel in die Hand nehmen, dann vielleicht ihrem Ladekartenanbieter oder App oder was auch immer sie nutzen. Und dann, wenn man es ganz zum Ende nimmt, noch vielleicht der Kreditkartenfirma, wo dann das Geld abgebucht wird oder wie auch immer das dann im Einzelfall gehandhabt wird. Aber da dazwischen sind ja noch gefühlt ein Dutzend mehr von dem Windrad bis zu meiner Rechnung. Ja. Kannst du da vielleicht mal kurz durchgehen, wer da alles ist? Und auch gerne dann diese Parteien, die da dabei sind, beim Namen nennen, weil noch große Entschuldigung beim letzten Mal an unsere Hörer, die da sich ein bisschen übergangen gefühlt haben. Wir versuchen diesmal alle Abkürzungen direkt anzusprechen. Ich habe viele Mails bekommen, bei YouTube gab es ja auch 2, 3, 4 Kommentare mit der Bitte, dass wir doch mal das Rätselraten auflösen. Wir versuchen das heute nochmal.
Ja, Abkürzungen haben wir sehr viele in der Branche und meine ersten Arbeitstage haben daraus bestanden, alles zu googeln. das will ich nicht jedem zumuten. Gut, wo fängt's an? Ja, bei der Erzeugung des Stroms, Windkraft, Solar, bis hin zu auch konventionellen Kraftwerken haben wir irgendwo die Energieerzeugerseite. Dann kommen und jetzt hier, nicht der Part, wo ich total tief drin bin, haben wir unsere Netze. Ja, der Strom muss übertragen werden vom Kraftwerk, ich sag mal, zur Ladestation, wo schon, ich sag mal, auf dem Weg ein paar Parteien gibt, aber die haben wir, ich sag mal, in allen Bereichen fest und etabliert und ich glaube auch irgendwo mit einem guten Preisgefüge. Kommen wir mit dem Strom, ich sage jetzt mal, an der Ladestation an. Aber da sind wir, ich sage mal, gerade noch nicht beim Kunden, auch was das Kommerzielle angeht. Ich meine, der Strom fließt in die Ladesäule rein, durch einen geeichten Zähler ins Auto. Hört sich erstmal einfach an, bis wir uns die Verrechnungsseite anschauen. Also unser Betreiber der Ladestation, einmal muss ich das kurz raushauen, ja, heißt bei uns immer der CPO, der Charge Point Operator, aber ich bleibe heute mal beim Deutschen. Der Betreiber der Ladestation kauft seinen Strom ein von seinem Stromlieferanten und zahlt 27,30 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt sind aber auf dem Weg dorthin noch mehr Parteien dazwischen. Auch, ich sag mal, organisch gewachsen. Ja, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeiten in der E-Mobilität, konnte ich mich bei meinem Stadtwerk registrieren, habe einen Vertrag abgeschlossen, dass ich an den Strom laden soll, ja, mein Auto laden kann und habe einen Schlüssel bekommen. Ein Schlüssel war natürlich jetzt, um von A nach B zu fahren, irgendwie suboptimal, weil
ein Schlüssel, also im Sinne von
ein Schlüssel? Ich habe einen mechanischen Schlüssel bekommen, ja. Genau, und konnte aufsperren, hatte eine Grundgebühr und konnte laden. Dann kamen die ersten Ladekarten, dass man gesagt hat, man digitalisiert das, ein Schlüssel ist vielleicht irgendwie doof. Wenn der weg ist, kann irgendwie anders rein. Man hat RFID-Karten eingeführt. Und dann konnte ich bei mir in der Region mit dieser RFID-Karte laden. Wenn ich dann nach Augsburg gefahren bin, waren dort andere Stadtwerke, andere Betreiber von den paar Ladestationen und ich konnte mit meiner Karte dort nicht laden. Und so sind dann die Roaming-Plattformen entstanden, wie früher im Mobilfunknetz auch. Und ein Betreiber von Ladestationen und die Herausgeber von Ladestationen konnten sich, ich sag mal, dort zusammenschließen, um untereinander auszuhandeln, hey, deine Kunden können bei mir laden und du, ich verkaufe an dich den Strom, dann nicht mehr für 30 Cent, wie ich ihn einkaufe, sondern ich verkaufe ihn vielleicht für 40 Cent, ja, und du verkaufst ihn an deinen Kunden weiter für 50 Cent, weil ja irgendwo Verrechnungsaufwand notwendig wird. War, ich sag mal so, eine erste Lösung. Jetzt sind ist die Ladeinfrastruktur gewachsen und es waren nicht mehr 3, 4 Betreiber von Ladestationen, sondern wirklich mehrere tausend. Große, kleine, mittlere, alles dabei. Dann wurde es auch für die Karten herausgebenden Firmen, also da gibt's, ich weiß nicht, ob wir Namen nennen wollen.
Alle,
oder dürfen.
Alle, die du willst, darfst du nennen.
Genau, also ich meine, ganz dominant und muss man auch sagen, echt guten Job, ja, macht die EMBW. Ich glaube, jeder, der ein E-Auto fährt, kennt sie, man kommt an ihnen nicht vorbei, weil sie wirklich einen sehr guten Job machen in der Industrie aktuell. Schließe ich einen Vertrag ab und kann an EMBW-Ladestationen laden und an den Ladestationen von anderen Betreibern. Und das wird ausgehandelt über die Roaming-Plattformen. Jetzt,
wer sind denn diese Roaming-Plattformen? Vielleicht können wir da auch genau, ein, zwei Namen mal nennen.
Da kann man natürlich Namen nennen. Das ist die Hubcheck, das ist eine Sheref, dann gibt es eine Ladenetz, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter. Und ja, dann muss man schauen, dass man sich dort registriert und seinen Strom dort vermarktet als Ladesäulenbetreiber. Jetzt hat eine EMBW vielleicht nicht unbedingt Interesse und auch ein kleiner Kunde nicht unbedingt Interesse zu sagen, Mensch, ich rechne jetzt einen Ladevorgang an einer Ladestation bei einem Betreiber ab und schicke denen eine Rechnung oder eine Gutschrift für 9,21 €, ja, um sich mal was auszudenken, weil der buchhalterische Aufwand eigentlich den Wert des Ladevorgangs überschreitet. Da sind dann erste Aggregatoren entstanden. Ja, und weil das war auch was wir früher auch gemacht haben. Also jetzt nicht bei der EVPay, sondern bei meinen vorherigen Arbeitgebern, dass wir gesagt haben, lieber Betreiber, wir kaufen dir als ich sage jetzt mal Managementplattform deiner Ladestation den Strom ab, konsolidieren das Ganze und verkaufen es in unserem Namen in Form des Streckengeschäfts über die Roaming-Plattform an denjenigen, der die Ladekarte ausgibt. Auch da haben wir nochmal ein bisschen die Hand offen gehalten und ja, nochmal so 20-30% aufgeschlagen. Und ein bisschen hört sich jetzt hart an, wenn man 20-30% sagt, aber das war das, was auch notwendig war bei der Anzahl an Ladevorgängen, um sich auch wirtschaftlich tragen zu können, weil man eine sehr komplexe, große Softwareplattform dafür aufbauen muss und viel Abrechnungsaufwand hat für relativ wenig Umsatz, der da läuft. Und so haben alle Parteien in dieser Kette, also der Ladesäulenbetreiber, der seinen Strom einkauft für 30 Cent, für 40 Cent an den Aggregator verkauft, der Aggregator verkauft es über die Roaming-Plattform an den EMP für 45 Cent, der EMP ist derjenige, der die Ladekarte ausgibt. Entschuldigung, dass ich wieder an die Abkürzung gefallen bin.
Ich glaube, wir können die Dinger alle nutzen. Ja. Ich würde nur gern dafür gucken, dass wir das erklären. Aber EMP, ja, Ladekarten, Lade-App.
Genau.
Anbieter.
Anbieter, der den Abrechnungsvertrag mit dem Endkunden hat. So, und der verkauft es dann, ja, für Fremdladestationen wieder zwischen 59, 89 Cent. Manche nehmen auch 1 € pro Kilowattstunde. weil man eine unglaubliche Komplexität hat bei der Verrechnung. Ja, man muss das Geld einziehen, auszahlen, eine Rechnung schreiben, dann wird es wieder aufgeteilt, wieder weiter ausbezahlt. Und man hat irgendwo ein zweites Zahlungsmedium und System aufgebaut, ja, das Ganze. Und das ist jetzt das, was wir uns auch bei RegiPay gedacht haben. Wir haben es doch schon. Ja. Also ob es jetzt meine klassische Girocard ist, die ich in Deutschland nutze, ob es eine Debitcard ist, eine Creditcard oder das Ganze in digitaler Form in einer Wallet, Zahlungsdienstleister haben wir. Und die wickeln nicht ein paar tausend Bezahlvorgänge am Tag ab, sondern Milliarden, ja, und zu ganz anderen Konditionen. Man scheut sich aber ein bisschen, weil man natürlich eine spezielle Hardware braucht, die verbaut wird. Man muss eine Integration machen mit dem Gerät. Man hat hohe Aufwände, ich sag mal initial. Man muss ein Kassensystem entwickeln, die Software dafür schreiben, Belege erstellen, ausgeben, irgendwie an den Kunden bringen. Und das war auch das, was wir bei der Volvi und dann der Compleo gemacht haben, das selbst entwickeln. Man muss durch die Eichrechtszertifizierung nochmal durch. Und es ist von einem Ladesäulenhersteller nicht das Kerngeschäft, irgendwo ein Kassensystem zu bauen, Belege zu schreiben, das den Betreibern zur Verfügung zu stellen. Und bei einem Ladesäulenmanagement-System, man baut keine Hardware. Ja, man macht Software und möchte irgendwie möglichst wenig mit Hardware zu tun haben, sodass irgendwo keine der Parteien sich da so richtig sieht, ja, die es aktuell im Markt gibt, und es schon auch mit Komplexität verbunden ist, weil die Payment-Branche eben aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen hochgradig reguliert ist. Und das schon auch hier wieder mit Tests und Zertifizierungen verbunden ist. Es gibt viele, also nicht viele, aber ein paar Zahlungsdienstleister, die dann die Zahlungen abwickeln. Da muss ich dann wieder durch eine Zertifizierung durch. Und wenn ich ein Software-Update mache bei meinem Kassensystem, muss ich das auch wieder zertifizieren lassen. Und das sorgt für viele Aufwände und hohe Aufwände auf der Seite des Ladesäulenherstellers. Warum? Viele Ladesäulenhersteller gesagt haben, hey, das ist für uns eigentlich uninteressant. Ja, wir bauen Ladestationen, wir sind da in einer extrem schnellen Entwicklung unterwegs. Ja, also vor 7 Jahren war irgendwie Schnellladen mit 50 kW so das Beste, was man machen konnte. Mittlerweile eine 50 kW-Station, wenn ich unterwegs bin, ich fahre sie nicht mehr an. Ja, also ich will irgendwo 200, 400 kW Ladeleistung haben beim Elektroauto, weil man schnell weiterkommen will. Und somit ist halt auch der Aufwand, der hier in Forschung und Entwicklung gesteckt werden muss, extrem hoch, extrem herausfordernd, um da immer mithalten zu können als Ladesäulenhersteller. Dann nochmal so ein komplexes Thema wie Payment mit reinzubringen, macht es natürlich schwierig. Weil es halt bei Aldi Süd hocken 4 Leute, ja, und kontrollieren die Abrechnungen über die Kreditkarten. Das macht's teuer, ja. Weil jede einzelne Rechnung einfach, also es sind halt viele Zahlungseingänge, einzelne Posten. Es gibt keine Plattform, wo das irgendwo konsolidiert wird, ausgeziffert wird, überprüft wird. Ist das alles rechtens? Das machen die, weil sie sich halt von 4 unterschiedlichen Ladesäulenherstellern das zusammensuchen müssen. Und das ist halt sowas, macht's aktuell auch noch teuer, aber das sind so die Herausforderungen im Versteckten und ja.
Krass.
Und das ist das, was wir uns jetzt bei der EasyPay auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen es einfacher machen für viele Marktteilnehmer. Ja? Wir wollen die Preistransparenz für den E-Mobilisten haben. Der soll an der Ladesäule sehen. Am besten Fall ist für unser Wunsch schon im Auto sehen, was zahle ich an der Ladestation pro Kilowattstunde. Ohne dass ich mich registrieren muss, weil wir sind eins der Haupttransitländer. E-Mobilität wird international. Also ich bin auch so verrückt und fahre mit dem E-Auto und Wohnwagen nach Kroatien runter. habe mehrere Registrierungen da auch schon durchlaufen in unterschiedlichsten Sprachen. Ich meine, die Roaming-Netzwerke breiten sich mittlerweile gut aus. Also auch das wird einfacher. Ja, aber manchmal lande ich noch wo ich mich wieder registrieren muss oder wo es sehr teuer ist. Ja. Was es nicht unbedingt sein muss, weil wenn der Betreiber der Ladestation natürlich seinen Verkaufspreis selbst festlegt, ja, wir das koordinieren, die Anbindung und über einen Zahlungsdienstleister läuft, der im 0, Prozentbereich irgendwo aktiv ist, kann der Betreiber der Ladestation eine höhere Marge haben und zeitgleich wird es für den E-Mobilisten günstiger, weil wir halt auf hochgradig skalierte Bezahlungssysteme setzen können.
Mhm. Aber und, ich muss dann nochmal kurz einhaken. Ich bin vorhin bei dem Thema hängen geblieben, als du sagtest, es ist wahnsinnig schwierig, da ein Payment-Terminal reinzupacken.
Ja.
Jeder Zigarettenautomat hat ein Payment-Terminal.
Ja.
Und kann sogar meinen Führerschein auslesen, wie alt ich bin. Und jedes Kiosk hat, jedes x-beliebige Startup, das irgendwie einen Laden aufmacht, jedes Coffee-Bike hat die Möglichkeit, dass ich meinen Kaffee per EC-Karte bezahle. Auch Mikrobeträge.
Und das ist gut so.
Ja. Wieso kriegt es ein, keine Ahnung, all die großen Ladesäulenhersteller, wieso ist es für die so ein Pain? Was ist da das eigentliche Problem?
Die haben es auch schon gemacht, muss man auch sagen. Ja? Also die integrieren auch Payment Terminals. Der Pain ist, dass zwei, ich sag mal, stark regulierte Märkte aufeinandertreffen oder überprüfte Märkte. Wir haben, anders als am Zigarettenautomaten, in der Ladestation auch noch das Eichrecht. Ja? Also es muss ja überprüft werden und nachvollziehbar sein, habe ich denn diese Menge an Kilowattstunden denn erhalten, ja? Auch im Nachhinein. Und war das zu dem Tarif, der mir an der Ladestation angezeigt wurde, weil ich habe keinen Vertrag abgeschlossen. Und das bringt wirklich technisch Komplexität rein, dass wir, ich sag mal, es gibt Verfahren, das Eichrecht zu validieren. Gibt es dann so signierte Datentoppel, da ist dann ein Stück Hardware in der Ladestation, wo alles signiert wird, die Zählerstände protokolliert werden, Softwarestand des Zählers, Typ und so weiter. Startzeit, Start, Zählerstand, Endzeit, Endzählerstand. Was da aber nicht reinkommt, bisher ist irgendwo der Tarif pro Kilowattstunde.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was, wenn wir dann, keine Ahnung, an so einer Alpitronic zum Beispiel stehen, dann sehen wir ja oben immer dieses schwarze Kästchen, das so eingeblendet wird, wo jeder fragt so, jetzt ist sie gehackt. Was dann der Hashwert ist von all diesen Daten, die übermittelt werden.
Genau. So, und was
aber dann da ist der Preis nicht drin, sagst du.
Da ist der Preis nicht drin. Genau. So, und das macht es natürlich schwer, für den E-Mobilisten hinterher zu validieren, ist denn der Preis, der mir angezeigt wurde, auch der mir abgerechnet wurde, weil ich habe einen Startzählerwert, einen Endzählerwert und habe immer eine Abrechnung und kann den Preis nicht nachvollziehen. Und das ist was, wo wir eben eine Lösung gefunden haben und uns auch intensiv abgestimmt haben mit den Zulassungsbehörden, ob wir das so machen dürfen, dass wir bei uns eine Plattform aufbauen, wo wir den Preis speichern, jedem Ladevorgang und jedem Preis, der angezeigt wird, einen eindeutigen Kenner zuweisen, den dem Kunden anzeigen, der Tarif für den Ladevorgang ist folgender, das ist der Kenner und der Kenner zieht sich immer durch und den sehe ich, ich sag mal, die ganze Zeit und wenn ich meinen Beleg abrufe, sehe ich den und wir erfüllen eben entsprechende Auflagen, dass die Daten bei uns so sicher und manipulationssicher gespeichert werden, dass wir einen Kenner in diesen Datensatz reinbringen, der für den Tarif steht und das dann eindeutig nachvollziehbar ist. Hinterher eben zu sehen, okay, das war der Tarif, den habe ich hier und das waren die Zählerwerte und kombiniert ergibt es das, was bei mir auf dem Kontoauszug abgebucht wurde. Und das ist einfach wirklich komplex. Ja? Und wenn ich dann gewisse Teile der Software der Ladestation anpasse, muss ich wieder durch die Zertifizierung durch. Anders als wie wenn ich sage jetzt mal, einen Zigarettenautomat baue oder ein Kassensystem. Ja? Da kommt das Eichrecht eigentlich nur zu tragen, wenn ich eine Waage habe. Und dann gibt's halt auch dort Kassensystemhersteller, die man einsetzt, die sich dort um die Komplexität kümmern. Aber so ein Kassensystemhersteller in der E-Mobilität gibt's noch nicht viele. Ja, also okay. Und das war eben das, was uns angetrieben hat, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwo für den Ladesäulenhersteller der Kassensystemlieferant sein, den er einbaut, ja, möglichst Plug and Play. Und für den Betreiber dann auch eben das System sein, das er nutzt, um seinen Preis und seinen Verkaufspreis zu definieren. Und wir sprechen dann eben mit anderen Parteien, dass wir den E-Mobilisten auch informieren, wo kann ich denn laden, ja, und was kostet es mich dort? Und das ist es, wo wir mit Automobilherstellern sprechen, Navigationssystemanbietern, weil es muss ja irgendwo auch zum Kunden transportiert werden.
Ja, absolut. Das heißt aber, wen lasst ihr dann, wenn das so läuft, wie ihr euch das vorstellt, wen lasst ihr dann da tatsächlich aus? Den Aggregator?
Wir lassen den Aggregator aus und den Ladesäulenherausgeber lassen wir.
Ladesäulenherausgeber?
Ladekartenherausgeber.
Okay.
Ladekartenherausgeber.
Also, okay. Das heißt aber, der Hubject als Beispiel, das Roaming bleibt auch noch drin?
Nee, ist auch
der auch ist auch raus.
Also, genau. Also
das ihr nehmt quasi drei Leute, Parteien, die aktuell etabliert, gut verdienen, toll sind am Markt, die
auch notwendig sind, ja, muss man auch sagen. Ja, die nehmen wir raus und dann kommen, ich sag mal, wir rein als Systemlieferant und der Zahlungsdienstleister.
Okay. Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass im Sinne von Transparenz und im Sinne von Vereinfachung vom Laden über die Ladesäulenverordnung das Thema mit dem Kreditkartenterminal das Ding ist, auf das springt ihr jetzt ja auf. Seid ihr dann mit eurer Technik sozusagen der Enabler, um dieses furchtbare englische Wort zu benutzen, weil mir gerade kein besseres einfällt, dieses Kreditkartenterminal, das sich die Bundesregierung oder das Verkehrsministerium so sehnlichst gewünscht hat, überhaupt erst möglich macht? Also ich frage von hintenrum, hat sich da wieder die Politik was überlegt, was eigentlich noch gar nicht da war und gar nicht funktioniert hätte ohne euch?
Nee, die Politik hat sich jetzt was überlegt, was schon da war. Also es gab ja schon mehrere Ladesäulenhersteller, die haben Payment Terminals integriert. Ich würde sagen, wir sind derjenige, der es, also wir wollen es massentauglich machen. Ja, wir wollen auch für den Betreiber der Ladestation den Vertragsabschluss mit dem Zahlungsdienstleister digitalisieren. Was aktuell noch viel Paperwork ist und wo noch sehr viele Leute sehr viel zu tun haben. Ich würde sagen, wir wollen derjenige sein, der es halt massenmarkttauglich macht und sich darauf spezialisiert. Es ist jetzt nichts, ich sag mal, für den Endkunden. Ja? Also es gibt ja schon Ladestationen mit Payment Terminal und die stehen auch schon viel im Feld, weil sie ja vorgeschrieben sind mittlerweile. Die Komplexität ist eigentlich eher dann für den Betreiber und den Ladesäulenhersteller aktuell noch da. Weil auch als Ladesäulenhersteller, ich muss mein Kassensystem aufbauen, ich muss ein System aufbauen, wo ich dem Kunden einen Beleg zukommen lasse. Was für einen, und das Ganze muss ich mit ins Eichrecht nehmen, ist noch ein wichtiger Teil. Und als Betreiber habe ich dann ein Kassensystem von Ladesäulenhersteller A. Ich habe ein Kassensystem von Ladesäulenhersteller B, wenn ich vielleicht mehrere im Einsatz habe und wenn ich irgendwo eine Multilieferantenstrategie fahre. Und ich muss mir dann meine Daten von all diesen Systemen zusammensuchen, um meine Abrechnung ordentlich zu machen. Das ist halt auch was wir konsolidieren, um die Komplexität rausnehmen zu können. Also es geht, man kann es heute machen, aber es bringt halt wirklich noch Aufwand und Komplexität mit. Und da ist unser Ansatz, das wollen wir vereinfachen. De facto. Also wir übernehmen die Komplexität, ja, also richtig schön. Wir übernehmen Eichrecht und Payment und haben gesagt, hey, es gibt einfach was, wo keiner rein will, was richtig unangenehm ist von der Regulatorik. Da gehen wir rein. Ja? Also,
verstehe. Aber wie funktioniert das aktuelle Ad-Hoc-Payment denn? Weil man muss ja dazu noch sagen, ihr habt jetzt ganz viele Ideen, ihr habt ein Konzept, aber man kann mit euch noch nicht laden.
Man kann mit uns noch nicht laden. Nein, also wir werden erst zum Jahreswechsel in etwa auf den Markt kommen. Beim aktuellen Ad-Hoc-Payment gibt es zwei Möglichkeiten. Also einmal ein eingebautes Payment-Terminal, dann fühlt sich's gleich an und hat halt für den Betreiber vielleicht die Hürden, dass er seinen Tarif bei mehreren Ladesäulenherstellern pflegen muss und einstellen muss und Belege von mehreren Plattformen abrufen muss.
Moment, aber du meinst Ladesäulenbetreiber, nicht Hersteller. Nee, also ich gehe jetzt nicht bei
Hersteller. Der Betreiber, der Ladestation stellt bei Alpitronic vielleicht den Tarif ein und den Preis ein, den er übers Payment Terminal quasi anbieten will.
Okay, und dann das Erleben für mich als E-Autofahrer ist, ich bezahle faktisch bei Alpitronic, auch wenn ich bei
Puls
stehe.
Nee, ich bezahle bei Aral Puls. Das geht auch direkt zu Aral Puls, aber für den Betreiber ist, ich sag mal, ein höherer Aufwand. Für den E-Mobilisten ändert sich gefühlt vorne raus nicht viel. Ja? Also als E-Mobilist merke ich nicht den großen Unterschied, ob das jetzt von uns kommt oder von Alpitronic direkt oder anderen Ladesäulenherstellern. Unser Kunde ist, ich sage jetzt mal, wirklich der Betreiber und dadurch, dass wir halt, ich sag mal, viel uns überlegt haben und auch geplant haben, was das Tarifpflegen angeht für die Betreiber und das komfortabel machen wollen. Ich sag mal, ist unser Motivator eigentlich auch und der für unsere Betreiber den Strompreis ein bisschen eher mal auch wechseln zu können, ja, weil die Aufwände hinten geringer sind, sodass man auch mal irgendwo den Wechsel der Mobilitätswende mit der Energiewende kombinieren kann und es vielleicht auch mal sinnvoll ist, tagsüber zu laden, wenn die Sonne scheint, der Wind weht, weil der Betreiber die Möglichkeit hat, schnell in seinem gesamten Ladepark zu reagieren und zu sagen, okay, wenn man jetzt bei uns lädt, dann kostet die Kilowattstunde vielleicht nur noch 20 Cent, ja, weil es am Strommarkt gerade vielleicht sogar einen negativen Preis hat und mit Netzentgelten und allem eigentlich nur ein paar Cent kostet, was mit den bisherigen Systemen einfach auch noch nicht möglich ist.
Wieso nicht? Was ist, also weil das finde ich jetzt spannend, da würde ich gerne einhaken. Ja. Wieso geht es aktuell nicht? Man hört ja sonst immer, dass die große Industrie ja das Glück hat, schon immer an der Strombörse einzukaufen und das dynamische, die Idee des dynamischen Stromtarifs da schon immer da ist. Und der Einzige, der das so richtig offensiv macht, bei dem man es weiß, großflächig ist, dass Tesla seine Preise rauf und runter schubst, je nachdem, wie günstig sie den Strom einkaufen können. Wie läuft das denn aktuell? Gibt es da irgendwie Fixpreise oder wie darf ich das
verstehen? Also jetzt muss man sagen, wenn wir in die Roaming-Netz-Welt schauen, dann gibt es tatsächlich Fixpreise. Ja, dann werden die Tarife ausgehandelt für eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr.
Ja, und dann sitzt da ein Broker, der da jede Woche bei, keine Ahnung, dem Windradbetreiber anruft und sagt, guck mal, ich habe das da billig eingekauft.
Der bei dem Ladesäulenbetreiber anruft und der EMP, also der Ladekartenherausgeber, diese Verträge sind lange und ich sag mal auf längere Zeit fixiert und der Ladesäulenbetreiber kauft vielleicht sogar zum Börsenpreis ein. So, wenn er jetzt ein Payment Terminal drin hat, egal ob das jetzt von uns kommt oder von Alpitronic kommt, kann er seinen Tarif schnell ändern. Ja, dann könnte er wirklich gucken, was ist es jetzt heute, wo geht's morgen hin und das anpassen. Aber dann muss er sich halt mit jeder Ladesäule, ich sage jetzt mal von jedem Ladesäulenanbieter, die er in seiner Umgebung hat, auseinandersetzen und das in unterschiedlichen Systemen aktuell noch einstellen. Und manchmal wird das Payment Terminal auch nicht von der Ladesäule angesteuert, sondern von dem Ladesäulenmanagement-System. Das kommt auch. Dann ist es aber tatsächlich oft so, dass das Ladesäulenmanagement-System sagt, wir schließen den Abrechnungsvertrag mit dem Zahlungsdienstleister und wir vermarkten den Strom an deiner Ladestation. Dann hat der Betreiber gar nicht mehr die Preishoheit. Und dann hat er auch wieder einen langfristigen Vertrag, wo er seinen Strom verkauft. Eben, ich sage jetzt mal, bei dem, der früher der Aggregator war, über die Roaming-Welt, ja, macht er auch oft den Aggregator fürs Payment. Und das ist was, wo wir den Betreibern einfach die Kundenhoheit und die Preishoheit wirklich geben wollen, das aber hochgradig skalierbar machen wollen, sodass einfach wirklich auch, egal von welchem Ladesäulenhersteller jetzt die Ladesäule ist, das in einer Plattform gepflegt wird.
Okay. Wie läuft, also aktuell ist ja so, dass die meisten Leute, glaube ich, wirklich Roaming nutzen, außer sind, keine Ahnung, so Aldi-Charging-Heavy-User, wo es ja dann lustigerweise teurer ist. Aber überall sonst ist Ad-Hoc-Laden ja eigentlich immer die Hölle, also preislich.
Ja.
Ein Kollege, ich habe es, glaube ich, in einem der Podcasts letztens erzählt, hat das in Stuttgart probiert, hier bei uns, als er in der Redaktion war. Und dann war dann bei knapp einem Euro fürs AC-Laden. Mhm. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil das kann ja nicht wahr sein. Weil ich halt gewohnt bin, mit verschiedenen Ladekarten zu bezahlen, weil das irgendwie halt, ich kam bisher selten in die Verlegenheit, dass ich es brauchte.
Ja.
Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, wenn das Ad-Hoc-Laden jetzt aktuell so teuer ist, weil da so viele Leute auch die Hand aufhalten, oder warum ist es dann so teuer jetzt?
Ich glaube, oft ist es tatsächlich strategisch noch nicht gewollt. Wenn jemand ad hoc lädt, kenne ich den nicht. Der bleibt komplett anonym. Ich habe maskierte Kartendaten und keinerlei Informationen, wer das war und ob der bei mir wiederkommt und der Betreiber kennt ihn nicht. Ja, wenn wir uns jetzt die Betreiber anschauen, die irgendwo das Ad-Hoc-Laden sehr teuer anbieten, dann haben die meistens auch eine Fahrstromkarte, die sie selbst ausgeben. Und dann ist das Interesse natürlich groß, die Kunden zu sich irgendwo in das eigene Netzwerk zu holen, dass sie auch in Zukunft irgendwo in den eigenen Ladesäulen laden, weil man hat ja auch sehr viel investiert in die Ladeinfrastruktur und will die maximal auslasten. Also gerade, ich sage jetzt mal, bei großen Betreibern von Ladestationen ist das Ad-Hoc-Laden sehr teuer. Und das ist auch was, was viele unserer potenziellen Kunden uns berichten, dass sie sagen, Mensch, ich muss hier Ladestationen aufbauen, weil ich dazu verpflichtet bin, weil ich einen Supermarkt habe, weil ich eine Tankstelle habe. Mhm. Aber ich kann überhaupt nicht steuern, dass die Kunden aktuell zu mir kommen. Weil übers Ad-Hoc-Laden bin ich aktuell noch nicht sichtbar, weil es keine guten Plattformen gibt, wo das veröffentlicht wird. Dass der E-Mobilist sieht, hey, bei mir zahle ich oder zahlt da nur 39 Cent die Kilowattstunde. Und er wird, ich sage jetzt mal, von den großen Playern eigentlich zu deren Ladestationen gelotst, weil sie ihn im Vertrag haben mit einem Fahrstromvertrag und einer Ladekarte. Und das ist es eben, wo es noch kein System gibt am Markt, das wirklich sagt, wir machen das Ad-Hoc-Laden für den E-Mobilisten sichtbar. Ja? Mhm. Dass ich eben sehe, wenn ich jetzt zu einer Ladestation, ich nenne jetzt mal irgendwo, keine Ahnung, ja, halt die Stadtwerke hier am Ort fahre, dann zahle ich, wenn ich ad hoc lade, vielleicht dort nur 39 Cent. Es wird nicht sichtbar. Ja, es wird maximal sichtbar, wenn der Kunde an der Ladestation steht und an ein und derselben Ladestation sieht, wie, jetzt kann man ja mal Aldi Süd nennen, ja, wenn ich mit der Kreditkarte, Bankkarte bei Aldi lade, zahle ich 39 Cent die Kilowattstunde und mit meiner Fahrstromkarte zahle ich 51 Cent oder mehr. Wo es wirklich noch fehlt, ist, ich sag mal, an der Sichtbarkeit von den kleinen und mittleren Betreibern, die Ladeinfrastruktur aufbauen müssen, dass die günstigere Preise im Ad-Hoc-Laden anbieten.
Aber warum pinseln die nicht einfach ihre ganzen AC-Säulen oder was auch immer oder auch ihre DC-Netz-Säulen einfach an und sagen, hey, lad bei mir mit Kreditkarte und dann zahlst du 39 Cent, nehmen wir jetzt das Aldi-Süd-Beispiel.
Also,
wieso nicht? Weil es ist doch so einfach.
Ja, fragen wir uns auch und fragen sich auch, ich sage jetzt mal, viele unserer Kunden und unserer Investoren, dass sie sagen, eigentlich ist es einfach und ich glaube, jetzt bin ich mal optimistisch, ja, da wird sich nächstes Jahr einiges tun, wenn wir an den Markt kommen, weil wir führen mit sehr vielen kleinen, mittleren und auch großen Betreibern aktuell extrem spannende Gespräche, die sagen, hey, eigentlich ist es genau das, was wir machen wollen, aber es ist aktuell noch nicht unbedingt einfach für sie als Betreiber, weil sie viele Systeme haben, die sie separat pflegen müssen. Es ist auch noch nicht einfach vom Abrechnen hinten raus, weil ich kriege jede Zahlung einzeln überwiesen und muss die irgendwo zuordnen aktuell. Ja, vielleicht wird noch gepoolt, aber es ist auf der Abrechnungsseite aktuell noch nicht gut gelöst und erzeugt Aufwand. Ja, ich meine, irgendwo muss es ja auch einen Grund geben für uns, dass wir unser Geschäftsmodell aufbauen. Mhm. Und ich glaube, da liegen die schon drin und das macht es aktuell auch noch teuer. Ja, ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Wir gehen davon aus, dass es günstiger wird, auch von den Gesprächen, die wir führen. Wir haben wirklich Betreiber, die sagen, hey, dann wirklich Spotmarktpreis basiert und wenn es bei uns günstig ist, dann soll es mal runtergehen auf einen vielleicht sogar einstelligen Centbetrag. Ja? Mhm. Also um da aktiv zu werden und auch um irgendwo vielleicht lokalen Marktanteile wieder zu gewinnen, weil wir haben natürlich irgendwo, ich sage jetzt mal, Stadtwerke, die aufbauen, die haben jetzt in ihrer Stadt stellen die Ladeinfrastruktur, aber geladen wird über eine der verbreiteten Ladekarten. Ja, das macht einfach sehr viel aus. Und da haben sie weniger Marge.
Weil wir jetzt immer davon reden, was die Ladesäulenbetreiber verdienen könnten. In einer idealen Welt, wir haben in der letzten Folge über den Lademarktreport gesprochen und kamen da dann auch zum Schluss, dass das Thema Monopol im Lademarkt ja aktuell doch ein sehr offensichtliches ist. Wir haben beim AC-Laden sehr viele kleine Monopole, die halt regional super stark sind, aber auch null Konkurrenz haben dann oder fast null. Und auf dem bundesweiten DC-Markt haben wir die ENBW, von der wir heute auch schon mehrmals gesprochen haben, die sehr prominent ist und sich ganz, ganz viele Standorte einfach gesichert hat. Wie sieht es denn aus, wenn wir überlegen, wir würden dieses ganze Konstrukt aus Aggregator, aus Roaming, aus EMP rausnehmen? Wie viel Potenzial seht ihr denn für den Kunden am Ende als Gewinn? In einer idealen Welt löst der Markt das und dann treibt sich der Preis so, dass es für alle okay ist. Aber wie viel kann man da gewinnen als Kunde, als E-Autofahrer?
Also wir sehen gewaltiges Potenzial, weil jeder, ich sag mal ganz einfach, jetzt eine Ladestation mit einem Payment Terminal an seine Kunden anbieten kann und wir diejenigen sein wollen, die Ladestation veröffentlichen, publik machen und dann den E-Mobilisten, ich sag mal, die Information bringen, pass mal auf, hier kannst du laden, ja, also ich sage jetzt mal vielleicht bei einem Restaurant. Und die Kunden am Restaurant laden vielleicht nur für 29 Cent, ja, weil das von dem Restaurant das Interesse ist, Kunden herzuholen und vielleicht E-Mobilisten herzuholen, die laden und essen. Und mit einem Payment Terminal kann eben der Restaurantbetreiber die Ladestation aufbauen und betreiben und als kleiner Betreiber mit ganz anderem und viel aggressiverem Pricing reingehen, weil wir nicht mehr jemand haben, der, ich sag mal, ihn versteckt unterm Teppich kehrt und sagt, pass mal auf, ja, erstmal kommt der Aggregator, dann kommt die Roaming-Plattform, dann kommt der Ladekartenherausgeber, sondern und die definieren die Preise, sondern wirklich der kleine und mittlere Betreiber kann jetzt die Preise selbst festlegen, ja, vielleicht andere Interessen verfolgen, jemand zum Essen holen, jemand zum Einkaufen zu sich locken. Und da erwarten wir schon einen deutlich stärkeren Preiswettkampf, ja, weil eben andere Player in den Markt reinkommen, die nicht mehr sehr groß sein müssen. Und eine Ladestation einfach öffentlich anbieten können und halt auch die Verrechnung einfach haben.
Aber Felix, Zahlen sind schön, viel klingt toll, aber was, wenn wir das mit Zahlen versuchen zu unterlegen, wie viel Cent würde in deinen Augen in einer idealen Welt der Ladepreis dann runtergehen?
Wenn wir jetzt mal sagen, aktuell, wenn ich einen Vertrag abschließe, dann bin ich immer bei 51 Cent. Mhm. Ich würde warten, dass es um ein gutes Drittel runtergeht. Ein Drittel. Also ich würde erwarten, dass wir uns bei irgendwo 30, 35 Cent einpendeln und das kommen wird. Ja.
Ich gehe davon aus, auch wenn ihr total lieb seid und total altruistisch unterwegs bestimmt, ihr wollt auch bei der ganzen Geschichte was verdienen.
Klar, müssen
wie
wir
sieht
auch.
Denn, also. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell bei der ganzen Sache eigentlich aus?
Ja. Wir nehmen eine Grundgebühr fürs Payment Terminal, weil da unsere Kosten entstehen. Ladepunkte, kann man ehrlich sein, umso mehr wir haben, umso besser ist es. Da nehmen wir nichts und eine Umsatzbeteiligung je Ladevorgang mit dem Ziel, die über die Masse so gering wie möglich machen zu können. Ich weiß jetzt nicht, ob du an Zahlen interessiert bist, also wir rechnen, immer. Ich sag mal, immer, ja, aktuell auch mit einer Umsatzbeteiligung von 9%, was erstmal schon knackig ist, aber wenn ich mir anschaue, dass wir 30, 40, 50, 60% haben im regulären Pfad aktuell, ist es relativ wenig. Und wir hoffen, dass wir das in, ich sag mal, über die Jahre deutlich sinken können. Das ist eigentlich unser Ziel. Weil es halt hochgradig skalierbar ist, europaweit. Also,
ja. Das heißt, ihr kommt dann irgendwie so auf 3-4% im Idealfall und dann
das kommt so wir, und unser, damit unser langfristiges Ziel, ja.
Verstehe, okay. Das klingt ja alles hervorragend. Wir haben jetzt quasi das Ziel ausgegeben, wir haben den Weg ausgegeben. Was noch fehlt, ist, wo ihr eure Ziellinie seht. Ab wann sind wir denn bei dann schlanken, keine Ahnung, 30, 35 Cent flächendeckend fürs DC-Laden. Natürlich nicht in einer Dunkelflaute. Dann sind wir wahrscheinlich
auch dynamisch und so. Dann, genau, es kann halt auch passieren, dass ich in der Dunkelflaute vielleicht 80 Cent zahlen muss, ja.
Gut, aber dann ist es halt auch so. Aber momentan bin ich halt immer bei 51, auch wenn es 12 sein könnten.
Ja, ja. Man sehen wir unser Ziel, dass wir da hinkommen, Mitte 2026.
Das ist aber schon bald.
Ja, das ist bald.
Das ist ja cool. Okay.
Also das ist unser Ziel, ja, und ich sage mal auch das Ziel unserer Investoren. Das sehen wir bald, ja. Also wir wollen schon ambitioniert in den Markt reingehen und haben uns auch, ich sag mal, viele Gedanken gemacht, wie wir das schaffen können. Ja. Mhm. Und das ist bald, ja.
Alles klar. Dann würde ich jetzt noch gerne zum Schluss, gerade weil du auch die Investoren ansprichst, ihr seid vor knapp einem Jahr mit EVPay gestartet. Ja. Ihr habt vermutlich ein bisschen was selber reingesteckt, wie man das üblicherweise macht mit einem Startup, mehr als die Lokalität Keller, die du vorhin erwähnt hast.
Ja.
Wer ist da beteiligt und wie sieht euer Wachstum, eure Skalierungsplanung denn für die Zukunft aus? Und dass wir was haben, wo wir euch beim nächsten Mal vielleicht dann dran messen können.
Ja, genau. Also wer ist an uns beteiligt? Wir haben drei Firmen, die bei uns beteiligt sind. Das ist die Hectronic GmbH. Die ist tatsächlich jetzt schon wirklich führend im Markt der Tankstellen, Abrechnungssysteme. Die haben auch sind auch in dem Markt Elektromobilität unterwegs. Klingt ein bisschen komisch. Man würde meinen, wir machen uns Konkurrenz, aber wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben die Firma Feig Electronics als Investor, sind ein Payment Terminal Hersteller, also haben selbst ein strategisches Interesse in den Markt reinzukommen. Hilft uns ungemein, weil wir so den kleinsten gemeinsamen Nenner, der fürs Bezahlen notwendig ist, irgendwo zertifizieren können, gemäß dem deutschen Eichrecht, dass wir sagen, okay, das ist ein zertifiziertes Produkt, das kommt jetzt in die Ladesäule und liebe Ladesäulenhersteller, ja, du musst dich nicht mehr um das in der Integration noch kümmern. Und jetzt seit kurzem der Presseartikel wird folgen, aber es ist offiziell die Enercity AG, sind die der Stadtwerke Hannover.
Genau.
Und somit haben wir einen Energieversorger und auch einen Ladesäulenbetreiber als Investor. Lauter strategische Investoren. Was uns wichtig war, also kein, ich sage jetzt mal, Venture Capital, wo irgendwann in 3 Jahren die Kohle abgezogen wird und unsere Kunden in die Röhre schauen, weil ganz andere Leute da sitzen und die Preise brutal sich verändern. Das sind, ich sage jetzt mal, ist unser Investorenpool. Und für uns hat es wirklich den grandiosen Vorteil, dass wir aus den Bereichen, mit denen wir zu tun haben, auch sehr viel Know-how haben, wo wir drauf zurückgreifen können. Mhm. Also wir bringen selbst viel Wissen mit, ja, deshalb konnten wir unsere Investoren gewinnen, aber wir ergänzen uns sehr gut und planen schnell zu internationalisieren. Das ist uns wichtig. Mhm. Also Europa ist so, ich sag mal, das Ziel, vielleicht sogar Nordamerika. Mhm. Mal gucken und da einen deutlichen Marktanteil. Ja, das ist, ich sag mal so, wär jetzt unsere Wunschvorstellung, muss man sagen. Um halt dann auch über die Masse irgendwo wachsen zu können. Es soll Massengeschäft werden. Und da sehen wir irgendwo auch, was im Bankwesen, ich sage jetzt mal, irgendwo üblich ist. Von dem, was es dann kostet. Man kann sich irgendwo PayPal gut anschauen. Ja, die sind auch so bei 3-4%, um Zahlungen abzuwickeln. Das wäre so das, wo wir gerne hinkommen wollen. Ja.
Mhm. Das klingt doch alles gut. Und selbst kriegt ihr das als, ich glaube, ihr seid aktuell 5 Leute ungefähr. Wie groß muss man denn sein, um sowas dann alles zu stemmen, wenn man weltumspannend agieren will? Und,
ist ein bisschen Glaskugel. Also wir haben mal so ganz trocken geplant, ja. Was glauben wir, dass wir brauchen? Was glauben wir, wie wir wachsen? Da gibt es Zahlen, ja, irgendwo Ende nächsten Jahres um die 40 bis 50 Mitarbeiter, das Jahr drauf um die 80, vielleicht bis 100, 120. Wenn wir uns vergleichbare Unternehmen anschauen, dann glaube ich, ist so 150 Mitarbeiter eine gute Größenordnung erstmal, weil wir halt auch den Vorteil haben, wir machen Software und Software only und eine hochgradig skalierbare Software, die wir bei vielen Ladesäulen irgendwo einsetzen können und anbinden können. Ob uns das reichen wird, wird sich zeigen, weil natürlich der Service extrem wichtig ist. Damit steht und fällt die Akzeptanz des Produkts. Zum einen für den E-Mobilisten, zum anderen für den Betreiber muss es einfach sein. Ja, es muss sich gut anfühlen. mal gucken, wo wir landen. Geplant ist jetzt mal bis Ende 2028. Und da dann irgendwas, ist jetzt eine große Range, zwischen 150 und 300 Mitarbeiter. Weltherrschaft wird es nicht werden, weil wir auch davon ausgehen, dass wir andere Marktteilnehmer haben, die ähnliche Lösungen bringen werden, was wir auch für wichtig halten. Und man wird auch nicht nur mit der Bankkarte bezahlen, man wird auch weiterhin mit den Ladekarten bezahlen, die haben, ich sage jetzt mal, gerade für Flottenladen. Und wenn ich irgendwo eine Firma bin und ein Fuhrparkmanagement habe, natürlich ihre Vorteile, ja, sonst gäbe es aktuell auch keine Flottenkarten, dann würde an der Tankstelle schon nur mit Debit-Kreditkarten oder Bar bezahlt werden. Also nein, Weltherrschaft nicht, aber ein signifikanter Marktanteil, das ist das Ziel. Und halt irgendwo jetzt kommt das nächste englische Buzzword, ja, Customer Centricity. Also uns ist wirklich der Immobilist und der Betreiber. Das sind uns die wichtigen Parteien, für die wir es einfach, angenehm und irgendwo dadurch auch preiswert machen wollen.
Cool. Ja. Dann wünsche ich euch dabei ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Aber am Ende eines jeden Move-Portals gibt es noch das kurze A- und B-Fragen-Spiel kurz vor dem Schluss. Und du darfst dich einfach für das Für oder Wider der jeweiligen Sache entscheiden. Wichtig ist entscheiden, nicht ein Ja oder beides. aber das wirst du hinkriegen. Bist du persönlich mehr der Streaming-Dienst-Typ oder CD und Schallplatte?
Ganz klar Streaming.
Ferrari oder Tesla? Immerhin zögerst du.
Ich zögere, ja, weil Ferrari nichts Elektrisches hat, von daher Tesla.
Noch. Ich hab kürzlich einen Erlkönig gesehen. okay. Apple oder Google?
Apple.
Okay. Als Softwaremann, interessant. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Das Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Privat tatsächlich lieber das Fahrrad.
Okay. Im Auto, wenn du dann führst, vorn oder hinten?
Ganz klar vorne. Bin fürchterlicher Beifahrer.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Na gut, dass wir das geklärt haben. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Tatsächlich eher der Typ Aluhut und Datenschutz ist wichtig.
Du bist der Erste, der das offen zugibt. Vielen Dank, ich bin nicht alleine. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Ganz klar Fliegen, Fischen, das mache ich.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Also doch ein bisschen Software und so und Startup, das ist doch schön. Alles klar, Felix, vielen, vielen, vielen Dank. An euch da draußen auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr hört uns wieder am nächsten Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Schreibt uns gerne auch bei Spotify, iTunes und Co. Ihr könnt mittlerweile auch Fragen stellen. Ich versuche die so zeitnah es geht zu beantworten. Das Wichtigste ist aber, wenn ihr jetzt noch eine Frage an den Felix habt, und das nötigen wir dir auch ab, lieber Felix, wie allen anderen unseren Gästen auch. Wenn es eine Frage gibt, die nur du beantworten kannst, dann wirst du die sicherlich beantworten, wenn ich dir die einfach weiterleite, oder?
Ja, also es kommt darauf an, viele sind typisch Startup sehr eingespannt, ja.
kriegen wir hin, also kriegen wir aber hin. Also wir haben das Versprechen, das heißt, schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de und dann bleibt mir noch mal zu sagen, vielen Dank, Felix, und euch vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Meine Zeit auch, vielen Dank. Ciao.